ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute mal ein bisschen Pause. Haha. Nein. Wir reden über Schreibpausen. Schreibpausen und wie man sie beendet. Variierender Länge und was die Gründe dafür sind und was man tun kann, wenn man denn gerne wieder anfangen würde, diese Pause zu beenden, aber nicht so genau weiß, wie das geht. Oder was heißt nicht weiß, wie das geht. Aber manchmal kommt man ja einfach echt schwer wieder rein.
Ja.
Und dabei ist es erfahrungsgemäß gar nicht mal so relevant, wie lange man raus war. Also theoretisch könnte man zwar denken, je länger man raus ist, desto schwieriger ist es. Das ist vielleicht auch irgendwo richtig, aber muss nicht unbedingt. Kann aber muss nicht.
Ja, würde ich auch so. Ich meine, wenn man eine lange Pause gemacht hat, dann muss man den Text, den man bisher geschrieben hat, nochmal durchlesen, um wieder reinzukommen. Das ist was bei kurzen Unterbrechungen eher weniger ist. Da reicht es, wenn man dann irgendwie die letzten paar Szenen oder die letzten paar Kapitel nochmal anguckt. Aber das würde ich sagen, ist so der einzige größere Unterschied.
Ja. Ja, aber es kommt halt auch nur drauf an. Manchmal hat man da auch so längere Pausen, wo sich dann halt auch so sehr viele Worte so im Hinterkopf einfach angesammelt haben.
Ja.
Und dann geht das halt irgendwie plötzlich überraschend einfach und überraschend schnell, dann halt irgendwie wieder reinzukommen. Manchmal ist aber auch irgendwie großes Brachliegen angesagt.
Ja, und ich meine, wenn man unfreiwillig pausieren musste, weil irgendwas im Leben ansteht und es einem eigentlich total unter den Fingern brennt, weiterzuschreiben, aber man kriegt es einfach nicht mit dem Leben vereinbart, mit dem Restlichen, dann kommt das schon mal vor, wie bei dir, dass du irgendwie in der ersten Woche vom NaNoWriMo, wie viel hast du da geschrieben?
12.000?
Ja.
Irgendwie sowas?
Ne?
Ja, ja, ja.
Das kann auch.
Nie wieder zuvor und nie wieder seitdem erreicht. War halt so. Hatte sich halt irgendwie, aber ich meine, ne, das war ja auch, da hatte ich ja vorher drei Monate? Vier? Naja, anyway, lass uns erstmal kurz darüber sprechen, was wir als kurze Unterbrechung und was wir als lange Pause definieren, damit wir hier nicht die ganze Zeit mit so schwammigen Begriffen um uns werfen.
Ja.
Und keiner weiß, was wir damit meinen. Also das ist natürlich keine allgemeingültige Definition, weil sowas kann man nicht allgemeingültig definieren. Für jemanden, der halt irgendwie jeden Tag gewöhnt ist zu schreiben, für den sind wahrscheinlich 2 Wochen schon eine Ewigkeit.
Mhm.
Während 2 Wochen ist für mich halt irgendwie so eher Dienstag. Aber damit, wenn man uns zuhört, man einfach weiß, worüber wir reden.
Ja.
Also für mich persönlich, kann ja mal anfangen.
Mhm.
Für mich persönlich ist eine kurze Unterbrechung sowas, ja, so 1-2 Wochen, würde ich denken. Also da ich nicht jeden Tag schreibe, zähle ich halt sowas wie 2-3 Tage zählt für mich nicht als Unterbrechung, weil das ist meine normale Schreibroutine besteht darin, dass ich nur alle 2-3 Tage schreibe. Von daher ist es für mich keine Unterbrechung per se. Aber was, wenn es so eine Woche, 2 Wochen, vielleicht auch mal 3 Wochen, das wäre für mich so eine kurze Unterbrechung. Und eine lange Pause müsste schon bei Plural Monaten anfangen. Also
alles,
was so zwischen, also was ich bisher gemacht habe, ist alles, was zwischen 2 Monaten und 10 Jahren liegt. Aus diesem Erfahrungsspektrum kann ich berichten. Und du so?
Ja, ich würde sagen, dass es auch sinnvoll ist, das so daran zu bemessen, wie viele Schreibsessions man hat ausfallen lassen oder man ausfallen lassen musste. Weil ich ich habe ja so eine 4-Tage-Woche, also 5-Tage-Woche, so rum war es. Ich schreibe 4 Tage und dann mache ich einen Tag Pause. Das habe ich jetzt schon seit ziemlich langer Zeit immer durchgezogen. Irgendwie 3 Jahre sind es jetzt. Mit eben der Ausnahme, als wir umgezogen sind. Da habe ich, glaube ich, 2 Wochen oder waren es 3, habe ich nicht geschrieben. Und das würde ich schon noch als so an der Grenze zur langen Pause für mich, würde ich sagen. Ich meine, ich habe auch jetzt, ist der Grund, warum ich immer noch an meinem ersten Buch schreibe nach 20 Jahren, ist, dass ich zwischendurch jahrelang praktisch nicht geschrieben habe. Also ich wollte die ganze Zeit schreiben. Ich hatte die ganze Zeit so, ne, aber ich konnte mich halt einfach ums Verrecken nicht konzentrieren, weil ich war halt krank zu der Zeit. Akut. Wobei, wenn es Jahre ist, dann gilt es schon nicht mehr wirklich als akut, aber da konnte ich halt einfach, konnte ich halt einfach nicht schreiben. Und das war dann, es war dahingehend eine lange Pause, dass ich eben nicht faktisch schreiben konnte am Computer, aber andererseits habe ich auch wieder keine Pause gemacht, weil ich halt zu jeder Zeit, wo es irgendwie ging, über meine Szenen und die Geschichte und so im Kopf dran gearbeitet habe. Also ist die Frage, was dann, ob das dann jetzt wirklich ob es wirklich eine Pause ist, wenn man sich im Kopf noch immer mit der Geschichte beschäftigt, weil da findet ja das meiste statt. Also, weil sonst müsste man sagen, dass jemand, der pantst, aber erst anfängt zu schreiben, wenn er die ganze Geschichte so im Kopf vorbereitet hat, dass er irgendwie eine Schreibpause macht, während er eigentlich auf Hochtouren an der Story arbeitet und alles vorbereitet, um dann schreiben zu können. Also von daher würde ich sagen, ist es sehr schwer zu bestimmen, was denn jetzt tatsächlich eine lange Pause ist. Oder so. Keine Ahnung. Aber ja, lange Pause ist einfach, wenn es einem zu lang vorkommt. Und eine kurze Unterbrechung ist, wenn man sagt so, ja, nee, das ist noch okay. Damit kann ich leben. Und lange Pause ist, wenn man traurig wird.
Ja, das so an emotionaler Distanz festzumachen, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Weil das kann ja auch für jeden unterschiedlich sein.
Ja, es gab Zeiten, da war für mich mein einer Schreibpausetag, den ich einhalten musste, eine endlos lange Pause. Das war total grauenvoll. Es war so schlimm, dass ich einen ganzen Tag lang nicht schreiben durfte. Ach, mittlerweile ist es okay. Aber das ein Tag, das war mal eine richtig lange Pause für mich. So.
Ja, ich bin so ein bisschen aus dem gegenteiligen Extrem. Ne? Also ich habe lange Zeit halt nicht wirklich so darauf geachtet, irgendwie regelmäßig Schreibtage irgendwie in meiner Woche einzuplanen. Das war dann irgendwie eher so, wenn ich gerade irgendwie wieder eine Idee für die Szene hatte, habe ich die halt aufgeschrieben und dann vielleicht auch wieder 2-3 Wochen irgendwie wieder nur so im Kopf irgendwas rumgeplottet oder irgendwie so rumfantasiert oder so. Das macht es natürlich langsamer. Man kommt halt irgendwie langsamer voran, das ist schon wahr. Mhm. Aber es war jetzt halt nie in dem Sinne emotional belastend, dass ich halt irgendwie dachte, oh nein, ich bin so raus oder irgendwie, ich habe keine Idee. Sondern es war halt so, nö, das war halt noch ein relativ entspannter oder entschleunigter Arbeitszyklus. Wobei das auch stimmt, ne? Also manchmal ist es so, selbst wenn einem das emotional nicht belastet, ist man trotzdem so ein bisschen raus aus der Story und muss dann halt irgendwie wieder gucken, wo war ich denn eigentlich? Aber ja, das ist prinzipiell eine ganz gute Idee. Wenn es einen traurig macht, dann war es wohl eine Zulagpause.
Definitiv.
Das passiert mir auch. Also wir haben nachher noch einen Punkt, da geht es um Motivationen und so und wie man sich halt irgendwie motiviert. Aber das kann ich jetzt schon mal spoilern. Also ich bin meistens dadurch motiviert, dass ich irgendwie unzufrieden mit mir werde, wenn ich halt irgendwie zu lange einfach nur so vor mich hinpimmel. Und nichts irgendwie aufgeschrieben kriege, weil ne, irgendwann ist der Kopf auch voll. Das habe ich auch im Preptober gemerkt. Das war irgendwie so, oh, wann ist denn endlich November? Ich kann mir das. Ah.
kann man sich alles nicht merken. Das will alles raus. Tausende von Plot-Bunnies, die mit ihren Köpfen gegen die Innenseite meines Schädels bollern.
Ja, und irgendwann hat man halt auch keinen Bock mehr, irgendwie sich nur Plot-Notizen zu machen. Wobei, ja, ne, natürlich ist das auch eine Möglichkeit, dass sich der Kopf weniger übervoll anfühlt, wenn man halt ziemlich viele Notizen macht zwischendurch. Aber irgendwann reicht das nicht mehr.
Ja, ne, ich krieg auch einfach so Sehnsucht nach meiner Geschichte, weil Schreiben ist für mich sowas sehr Emotionales, und habe ich ja schon mehrfach erzählt, dass für mich den Reiz des Schreibens macht es aus, durch diese Gefühle durchzugehen, die da sind. Und ja, das ist dann so ein bisschen wie Entzug. Und ich brauche das dann wieder, mich in meine Welt reinzuknien und mit diesen fiktiven Leuten, in diesen fiktiven Leuten quasi zu leben und deren Gefühle irgendwie zu fühlen und deren Worte rauszufinden, was sie jetzt sagen, was sie tun und so. Das brauche ich ganz doll. So auf einem emotionalen Level. Das brauche ich wie geknuddelt werden. Wie Knuddis von meinem Schatz brauche ich das. Oh. Und wenn ich das nicht kriege, dann werde ich traurig. Ja.
Dann lass uns doch mal darüber sprechen, was denn so die Gründe sind, warum man trotzdem rauskommen kann. Weil, ne, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, es macht einen eigentlich traurig, trotzdem passiert es ja schon mal.
Genau, und später die Strategien, wie man wieder reinkommt, hängen ja auch stark davon ab, warum man überhaupt unterbrochen hat.
Genau. Ja. Also ich muss sagen, je älter ich werde, desto weniger oft sind es tatsächlich Schreibgründe. Aus denen ich nicht schreibe. Was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man halt Erfahrungen sammelt und Problemlösungsstrategien entwickelt. Da kommen wir auf diese ganzen Strategiegeschichten, kommen wir gleich noch zurück, was wir darunter verstehen oder was man da machen kann. Mhm. Und auch so dieses, ja, also ich würde nicht mal sagen, ich habe mich früher hingesetzt und auf Inspiration gewartet, das stimmt nicht mal. Mhm. Also ich war jetzt nie so jemand, der halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Huhn seiner Muse opfern musste oder so. Oder darauf gewartet hat, dass das irgendwie passiert. Aber ich muss halt eine Szene, um sie anzufangen, muss ich die so ein bisschen visualisieren können. Ne, also sich so den Film angucken, der dann so im Kopf läuft. Wer, was, wann, wie, warum, weshalb. Mhm. Und auch da stelle ich fest, das wird halt einfacher, je öfter man das gemacht hat und je geübter man einfach auch darin ist, sich so in diese Stimmung, in dieses Mindset halt einfach zu bringen. Dann muss man nicht darauf warten, dass man konzentriert ist, sondern ne, man weiß halt irgendwie so ein bisschen, wie man sich selber dazu tweakt, dass man halt irgendwie sich darauf konzentriert. Oder was halt so die kleinen Tricks sind, mit denen man sich halt irgendwie dazu überwinden kann. Bei mir ist es meistens so, wenn ich irgendwas gar nicht visualisiert kriege, dann mache ich einen Mittagsschlaf, dann geht das schon. Ne, aber das kann halt sehr individuell sein. Auf der anderen Seite, die Lebensgründe werden halt mit dem Alter doch meistens mehr. Also habe ich so festgestellt, ne? Weil man muss halt plötzlich sich um Umzüge kümmern oder es ist irgendwas im Job anstrengend. Manche haben dann noch eine Familie, also Kinder dazu, oder man hat halt sonst irgendwie in der Familie irgendwelchen Brassel, um den man sich kümmern muss.
Man geht nicht mehr zur Schule jeden Tag und hat dann den Nachmittag praktisch frei oder geht zur Uni.
Weisheit wir als Studenten haben, das konnte ich nie so richtig wertschätzen.
Ja, wobei wir ja auch noch weil wir ja auch noch so lazy Magisterstudiengang gemacht haben.
Das stimmt.
Mittlerweile
ist das nicht mehr nicht so, mehr aber so als schön. Als ich noch jung war.
Als wir noch Haare hatten.
Da konnte man noch zwei Veranstaltungen an einem Tag haben. Das heißt, man hatte halt irgendwie 3 Stunden irgendwie an der Uni verpimmelt und dann hatte man den Rest des Tages frei. Aha. Luxuriöse Verhältnisse. Anyway. Also das stelle ich fest. Also Erwachsensein wird nicht nur stark überbewertet, sondern ist halt irgendwie auch zeitaufwendig. Man muss sich plötzlich irgendwie um ganz viele Sachen kümmern. Das macht alles keinen Spaß. Mhm. Und das nimmt halt vor allen Dingen, ne, es nimmt nicht nur Zeit in Anspruch, das ist ja auch so eine Sache, ne? Also wenn es tatsächlich bei mir mit der Kreativität nicht so richtig funktioniert, dann liegt das auch manchmal daran, dass mir einfach so die emotionale Energie fehlt, weil man hat ja auch irgendwie, wenn man erwachsen ist, hat man plötzlich irgendwie so ganz andere Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Irgendwie so, weiß ich nicht, Bankkredite und keine Ahnung, Versicherungen und irgendwie
Vermieter,
Arbeitgeber, Existenzüberlegungen, wo man sich dann irgendwann denkt, so, das ist nicht nur zeitaufwendig, das ist halt auch emotional anstrengend, je nachdem, wie schlecht oder wie gut es gerade läuft. Das ist halt. Erwachsensein wird stark überbewertet. So.
Auf jeden Fall. Ja, ich sehe, also ich muss sagen, dass ich auch jetzt schon lange keinen Schreibgrund mehr hatte, der mich wirklich vom Schreiben abgehalten hat, sondern Schreibgründe sind für mich eher, also ne, wenn ich dann festhänge und so eine Schreibblockade in Anführungszeichen habe und festhänge, ist halt meine Herangehensweise, dass ich mich dann hinsetze und aktiv versuche, das Problem zu lösen. Das heißt eigentlich, wenn ich blockiert bin, arbeite ich noch viel mehr, als wenn ich nicht blockiert bin, weil ich halt fieberhaft seitenweise irgendwie Notizen kritzle und mich frage, was ist denn jetzt das Problem, und dann nochmal drüber lese und gucke und analysiere und mache und weiß ich dieses, weiß ich jenes, bin ich eingefühlt, weiß ich, worauf ich hinaus will, weiß ich, was als nächstes passieren will, muss ich vielleicht nachplotten und so. Also da geht's dann ganz heiß her und leiste ich sehr viel Arbeit. Während halt so, ja, Lebensgründe, ich meine, bei mir gibt's auch noch mal so die gesundheitlichen Gründe, aber ja, also bis auf den Umzug, den wir gemacht haben, war jetzt eigentlich auch da nicht mehr wirklich was. Ich meine, die Katze war mal krank. Der Rose, der hatte irgendwie mal ein paar Tage, ging es ihm nicht so gut, weil er seine Entwurmungsmittel nicht vertragen hat. Und dann konnte ich dann auch nicht wirklich arbeiten, weil die Katze ist krank, oh nein. Und so, das ging dann nicht so gut. Aber ich habe halt trotzdem noch was gemacht. Ich habe halt keine komplette Pause gemacht, halt außer nach dem Umzug, weil da war hier alles durcheinander und Kisten und andere Sachen zu tun. Da hatte ich einfach keinen Kopf fürs Schreiben und hab dann halt, und da gibt's halt, ne, wenn man gerade so einen Lebensgrund hat, der einen abhält, kann man halt entscheiden, möchte ich irgendwie mir so eine kleine Schreiboase, so einen kleinen Schreibraum und auch Zeitraum freihalten, um da doch noch ein bisschen was arbeiten zu können, weil ich empfinde das Arbeiten, wenn ich denn die nötige Energie dazu habe, empfinde ich als belebend, erfrischend, invigorating. Das tut mir einfach gut, das machen zu können. Und ich denke mir, es ist vor allem, wenn irgendwie gerade was emotional Schwieriges passiert, das einen so ein bisschen vom Schreiben abhält, ist es sinnvoll, mal drüber nachzudenken, ob nicht irgendwie so ein bisschen sich Urlaub von irgendwelchen negativen Gefühlen zu gehen, wenn man dazu in der Lage ist. Das klappt ja nicht unbedingt immer. Aber dass dann das Weiterschreiben dann auch so ein bisschen heilsam sein kann und einem gut tun kann und einem auch so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle wiedergibt, weil ich habe mich entschieden, dass ich hier jetzt jeden Tag irgendwie mich 20 Minuten mit meinem Notizblock wohin setze und das ist meine Zeit und dann mache ich, was ich will. Das ist ja auch eine Art, Kontrolle zu übernehmen und Kontrolle zu behalten. Und das kann auch ganz gut tun. Aber als wir dann halt den Umzug hatten, habe ich entschieden, okay, ich mache jetzt, es funktioniert einfach nicht. Ich frustriere mich nur, wenn ich es trotzdem probiere. Und habe dann mir eine Deadline gesetzt, bis halt der Tag, an dem hier mein Schreibtisch aufgebaut, alle Kartons ausgeräumt, mein Bett gebaut und alles. Das ist der letzte Tag, an dem ich nicht mehr schreibe. Und am Tag danach geht's wieder los. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Außer, dass ich halt null Bock aufs Schreiben hatte, was sehr befremdlich war. Aber
es kann aber auch einfach schon mal so ein bisschen so, man ist halt dann einfach irgendwie kaputt, weil es ist ja nicht so, als hätte man, nur weil man nicht geschrieben hat, die ganze Zeit nicht doch irgendwie hart gearbeitet, ne?
Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war dann einfach eine Schreibblockade ein Stück weit. Und das ist, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, Schreiben ist ja sehr, sehr viel Arbeit und sehr aufwendig und es dauert ewig, bis was passiert. Es ist immer wieder frustrierend, weil man sich eigentlich so, Schreiben ist ein Problemlösungsprozess. Man immer wieder, gerade hast du ein Problem gelöst, dann sind vielleicht zwei Szenen, die du locker runterschreiben kannst und dann kommt wieder die nächste Szene, an der du dir so ein bisschen die Zähne ausbeißt. Und wenn man davon mal einen Schritt zurücktritt und sich das mal so von außen, so als unbeteiligter Dritter anguckt, dann fasst man sich auch so ein bisschen an den Kopf und denkt sich, mein Gott, warum tut sich das irgendjemand an? Mhm. Und wenn man halt länger raus ist und so ein bisschen diesen Abstand hat, dann und auch vielleicht emotional nicht mehr so stark im Schreiben drin hängt, ist man vielleicht in der Lage, sich auch mal so kritisch zu hinterfragen und sich zu überlegen, warum tue ich mir das eigentlich an? Und dann muss man halt erst wieder reinspringen und sehen, ah, deshalb tue ich mir das an. Nämlich, weil es Spaß macht und weil es irgendwie so schön ist, wenn der Schmerz nachlässt und man das Problem gelöst hat und so. Und dann geht es auch wieder. Aber das ist halt erstmal so eine Hürde, über die man dann drüber kommen muss. Und so, ja. Aber ja, das. So ist das bei mir mit den Gründen. Und du hattest das, ich weiß nicht was, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, aber es mischt sich ja auch gerne mal. Mhm. So Schreibgründe und Lebensgründe, weil wenn dich bei der Arbeit irgendwie alles ankotzt und zu Hause ist irgendwie, der Hund hat Durchfall und es ist einfach nur alles zum Kotzen, dann will man vielleicht auch einfach vom Schreiben nichts wissen. Und dann ist vielleicht tut einem das Schreiben in dem Moment dann auch nicht gut, weil es halt noch mehr Probleme sind, die man lösen muss und noch mehr Zeug, das irgendwie Aufmerksamkeit verlangt. Und dann braucht man es auch vielleicht einfach nach getanem Tag sich aufs Sofa zu schmeißen und einfach nur irgendwas auf Netflix zu glotzen oder irgendwie ein Computerspiel zu spielen oder was zu lesen oder irgendwas zu machen, zu dem man nicht denken muss und wo man sich emotional nicht investieren muss und das einem einfach nur alle in Ruhe lassen. Und ja, das ist dann, würde ich sagen, so eine, ja, und man halt auch noch ein Problem hat, das man dann nicht löst, weil man gerade überhaupt keinen Bock drauf hat, ist das so eine Mischung aus Schreibgrund und Lebensgrund.
Ja, also ich persönlich, jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die Strategien rein, wenn ich jetzt so den nächsten, also ich würde jetzt einfach weiter aus meinem Nähkästchen plaudern, weil was anderes kann ich eh nicht anbieten, ne? Also das ist wie immer nur so, dass das funktioniert für mich gut. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann dürft ihr das gerne machen, aber wenn das für euch nicht funktioniert, ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Na, also gerade für diese Lebensgründe, wir hatten ja so unter unserem Strategiepunkt hatten wir für die Lebensgründe halt Baby Steps, ne, angegeben, wobei, also und damit ist halt gemeint, dass man vielleicht irgendwie erstmal guckt.
Wenn man sehr lange raus war, so im Rahmen.
Wenn man sehr lange raus war.
Ungefähr.
Ja, das war tatsächlich, was mir geholfen hat, um halt nach 10 Jahren tatsächlich wieder reinzukommen. Das ist also quasi was ich empfehlen kann für sehr lange. Ja, ob man das Pause nennen kann, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, weil 10 Jahre ist schon ziemlich lang. Aber ne, das war für mich auf jeden Fall mit den Kurzgeschichten eine relativ gute Sache. Das habe ich ja auch schon öfter erzählt, dass ich irgendwie erstmal nur gucken wollte, macht mir das überhaupt noch Spaß? Kann ich das überhaupt noch? Ne? Man weiß ja nicht. Vielleicht hat man irgendwie doch Deutsch verlernt in der Zwischenzeit, keine Ahnung. aber vor allen Dingen halt irgendwie, macht mir das überhaupt noch Spaß und dann halt nicht irgendwie wieder sofort in so ein riesiges Romanprojekt reinzuspringen, was halt wieder Ewigkeiten an Planung und vor allen Dingen auch so sehr viel an emotionalem Commitment erfordert hätte. Und wo wahrscheinlich die Fallhöhe oder ne, so das Gefühl des Scheiterns halt sehr viel höher gewesen wäre, wenn man sich dann nach irgendwie 3 Kapiteln irgendwie eingestehen muss, ach, nee, also es ist halt irgendwie doch nicht wie früher. Es ist halt irgendwie doch nicht mehr so meins. Ich muss mir irgendwas anderes suchen. Das ist bei einer Kurzgeschichte ja natürlich irgendwie sehr viel niedriger, diese Hürde, sagtest du ja eben schon, ne? Weil so eine Kurzgeschichte, ja, selbst wenn man die nicht zu Ende schreibt oder selbst wenn man sie zu Ende schreibt und sie gefällt einem dann nicht, ja, so what, ne? Das ist halt nicht so, das emotionale Investment ist halt nicht so hoch.
Ja.
Und daher kann ich das halt schon empfehlen, mit kleineren Sachen anzufangen. Es muss ja nicht unbedingt Kurzgeschichten sein. Es könnte ja auch irgendwie, keine Ahnung, einfach mal so Flash-Fiction sein, so einzelne Absätze oder halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Schreibprompts, die gibt's ja auch bei Twitter oder irgendwie auf Schreibblogs irgendwie im Internet. Einfach mal so einzelne Absätze zu irgendwelchen inspirativen Worten, die halt irgendwer vorschlägt oder ne, die man sich selber ausdenkt, wie auch immer. Oder einfach mal anfängt, irgendwie so ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Da bin ich jetzt persönlich nicht der Typ für. Aber vielen Leuten hilft das, um halt wieder so ein bisschen in so eine Schreibroutine reinzukommen, einfach mal so sich vorzunehmen, jeden Tag so eine Seite Tagebuch zu schreiben. Nicht um festzuhalten unbedingt, wie es einem geht, sondern welche Ideen man so über den Tag hatte. Da kann ja auch irgendwie ganz was Interessantes bei rumkommen.
Ja.
Aber so für kurzfristige Pausen aus Lebensgründen, sage ich jetzt mal, ist dieses Deadline-System für mich halt auch immer sehr hilfreich.
Mhm.
Weil man sich, also ich rede jetzt immer von Mann, ersetze das bitte durch ich, weil ich mich damit irgendwie besser fühle, so in meinem Kopf so eine klare Abgrenzung zu haben. Wenn ich halt wirklich merke, okay, ne, letzten Sommer zum Beispiel haben wir unseren Garten umgestaltet, das war arschviel Arbeit und das war arschanstrengend. Und in der Zeit habe ich es nicht geschafft, irgendwas zu schreiben. Das war halt so, okay, ne, die Materialien kommen am, weiß ich nicht, sagen wir mal, 1. Juli und wir arbeiten mit Sicherheit dann 2 Wochen. Das heißt also irgendwie vor dem 20. oder so mache ich bestimmt nichts, weil danach bin ich wahrscheinlich erstmal ein paar Tage platt und brauche erstmal irgendwie Urlaub vom Freizeitstress. Und so funktioniert das für mich eigentlich immer ganz gut, weil dann muss ich nicht die ganze Zeit darüber nachdenken oder mich mit meinem Zensor irgendwie rumstreiten, dass ich jetzt irgendwie nichts geschafft gekriegt habe, weil ich habe ja quasi mit mir selber den Deal, so, ich muss ja auch bis dahin nichts machen.
Ja.
Das ist meine Deadline, bis dahin ist das jetzt erstmal ad acta gelegt und ab dem Tag springen wir wieder rein. Kann man auch kürzer machen. Ne? Also ich habe jetzt momentan in diesem Moment, wo wir diese Folge aufnehmen, habe ich halt Urlaub. Und ich habe halt 3 Wochen Urlaub oder 2,5 Wochen. Und ich habe halt gesagt, okay, in einer Woche von diesen 3 Wochen werde ich einfach mal nichts schreiben. Da werde ich mir einfach mal andere Sachen suchen, die ich immer machen wollte. Irgendwie was nähen oder was basteln oder was im Garten machen oder sonst irgendwie. Einfach mal. Ne, in dieser Woche gibt es auch kein Wochenziel, kein Wordcount-Goal, kein gar nichts. So, da machen wir einfach nichts. Was natürlich nicht heißt, dass du nicht trotzdem irgendwie im Hinterkopf so Background-Processing weiter darüber nachdenkst, was du als nächstes schreiben willst. Meistens sind ja so Kurzpausen, also zumindest bei mir ist das so, sind ja so kürzere Pausen auch immer so ein bisschen positiv, weil dann hat man wieder so ein bisschen Zeit, so ein bisschen vorzudenken und so ein bisschen Sachen in seinem Hinterkopf irgendwie zirkulieren zu lassen. Und meistens geht es danach halt wieder recht schnell und recht flüssig weiter, wenn man nicht irgendwie gerade in ein Schreibproblem gelaufen ist. Aber darüber reden wir dann gleich noch.
Genau. Ja, und wenn man aus Lebensgründen Pause machen musste und dann so wie ich da sitzt und dann null Bock hat, wieder anzufangen zu schreiben, weil es auch eine längere Pause war, kann es helfen, sich hinzusetzen. Und man hat ja damals, als man angefangen hat mit dem Projekt, hatte man ja Gründe dafür, dass man sich überlegt hat, okay, ich will jetzt die nächsten wie viele Monate oder Jahre meines Lebens auch immer mit dieser Geschichte verbringen und mit diesen Charakteren verbringen und mit diesen Ereignissen und dieser Welt. Und sich einfach nochmal zurückzubesinnen, warum man sich ursprünglich in dieses Projekt verliebt hat. Und das sich nochmal anzugucken. Und dann hat man ja auch irgendwie so Lieblingsszenen, die einem besonders viel Spaß gemacht haben oder auf die man besonders stolz sind oder die man einfach besonders schön findet. Und sich die nochmal durchzulesen und anzugucken und einfach auch nochmal so ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln und zu sehen, tatsächlich, diese Szene ist tatsächlich fast so gut, wie ich sie in Erinnerung habe. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass man es, ne, ist immer der exquisite Schmerz, wenn man sich eine alte Szene nochmal anguckt und feststellt, dass das irgendwie einfach nur Kacke ist.
Ja, aber das hatten wir alle schon mal.
Aber dann guckt man einfach noch so ein bisschen weiter und irgendwo findet man garantiert was, wo man denkt so, oh ja, das habe ich gut geschrieben. Das finde ich da super. Und das hilft dann halt auch wieder zu motivieren, weil man einfach sich wieder dran erinnert, warum man das eigentlich macht. Mhm. Warum man sich den Schmerz zufügt.
Das ist ja quasi dann jetzt auch schon so eine ganz gute Strategie für so eine Mischung aus Lebens- und Schreibgrund, ne? Weil man kann ja sowohl auch als Leben aus anderen Lebensverantwortungen irgendwie ausgelaugt sein und lustlos, aber auch, weil es halt gerade irgendwie ganz furchtbar hakt. Das kann ja auch ganz furchtbar demotivierend sein.
Ja, und wo ich sagen muss, wenn es ganz furchtbar hakt, es ist mir so oft so hilfreich, wenn es hakt und ich kriege es durch irgendwie analysieren und machen und tun nicht hin, ist mittlerweile, habe ich da dann auch so ein bisschen so den Antrieb dazu, mich nochmal hinzusetzen und frühere Kapitel nochmal zu lesen, weil ich dann sehr oft dabei über den Aspekt stolpere, den ich irgendwie vergessen habe einzubauen oder wo ich mir nicht sicher war. Also habe ich nochmal gehangen und habe dann festgestellt, dass ich mir nicht sicher war, ob ich all die Themen, die aufgerissen werden und angerissen werden im dritten Akt von meiner Geschichte, ob die tatsächlich auch weitergeführt wurden und so. Und habe dann mich hingesetzt und das nochmal aufgeschrieben. Und da waren jetzt so ein paar Sachen dabei, die so ein bisschen unter den Teppich gefallen sind. Und es waren jetzt keine großartigen Dinge, keine wichtigen Storystränge oder sowas, sondern das waren Kleinigkeiten, irgendwie Gegenstände, die signifikant waren und die dann aber nie wieder aufgetaucht sind. Und so bestimmte Themen, die die Charaktere beschäftigt haben, die jetzt nicht super relevant für die Geschichte waren, aber relevant für den Charakter, die ich aber nicht mehr wieder aufgegriffen habe, so wodurch sich das dann so ein bisschen... Ja, dann für mich fühlt sich dann eine Geschichte weniger realistisch an und ich werde so ein bisschen rausgerissen, wenn ich das Gefühl habe, dass Dinge, die die Charaktere beschäftigen, nicht auch später wieder auftauchen. Weil klar, manchmal vergisst man Sachen einfach und erinnert sich nicht mal. Manchmal guckt man in seinen Geschichtenordner rein und sieht da irgendwie Ansätze für eine Kurzgeschichte und man hat keinerlei Erinnerung daran, wie jemals getippt zu haben, diese Worte. Und so ist es bei fiktiven Charakteren natürlich auch, dass manche Sachen poppen auf, sind wichtig, sind abgehandelt und dann wird dann nie wieder drüber nachgedacht. Aber es gibt halt auch Dinge, die auf einem Level der Relevanz sind, dass sie weiter durchkommen. Und da ist es halt, für sowas ist es halt wichtig, nochmal durchzulesen und zum Teil auch die Dispos zu sehen, oh Moment, der Charakter hatte ja noch irgendwie dieses Problem, das noch in das, was jetzt gerade passiert, reinfließt und sowas. Also frühere Kapitel und frühere Szenen nochmal zu lesen, ist auf jeden Fall eine gute Idee, egal ob ums wieder reinkommen geht oder ums Problem lösen. Ja, nächster Punkt.
Seufzt. Ja, wollte ich gerade fragen, was sind denn so deine liebsten Problemlösungsstrategien? Ich meine, wir haben eine ganze Folge zu Schreibblockaden und sowas gemacht, die sollten wir wahrscheinlich auch nochmal verlinken. Da hatten wir eben in der Vorbesprechung auch schon drüber gesprochen, weil da haben wir das alles noch so ein bisschen ausführlicher gemacht, auf jeden Fall. Auch wie man sich halt so ein bisschen selber hinterfragt, wenn man halt irgendwie nur das Gefühl hat, es hängt gerade. dann hilft einem das ja meistens nicht weiter, aber wir können ja trotzdem noch mal so ein paar Highlights an der Folge halt in dieser Folge halt einfach mal so noch mal vorstellen, was denn so unsere persönlichen Favorites sind, wenn wir halt gerade das Gefühl haben, so nö, ich hätte gerade eigentlich Energie und ich hätte auch Bock und ich hätte auch Zeit, aber tut es nicht.
Genau, aber ich hänge fest. Ja, also das ist, ich überlege, ob ich mal so, ich meine, ne, nach dem Umzug hatte ich dieses Problem. Aber ansonsten habe ich das eigentlich, ist es so, dass ich, ja doch, dann, ja, das ist mein, das Zeichen, dass ich ein Problem habe, dass ich irgendwie da sitze und eigentlich nicht wirklich Bock habe. So, also, aber ich mache dann halt keine Pause, weil ich das mittlerweile kenne, ne? Und ich habe ja über die Dorothea-Brande-Methode, die, ne, Dorothea-Brande, Nazi-Braut, deshalb diese Methode verwenden, um Sachen zu schreiben, die Nazis zum Weinen bringen und nicht auf eine gute Art und Weise, sondern aus Verzweiflung und so. Halt nicht darauf zu warten, dass ich irgendwie von alleine mir auffällt, was das Problem ist, wie ich das früher gemacht habe oder dass mir eine Lösung einfällt. Wenn ich weiß, was das Problem ist, sondern ich setze mich dann hin, dann nehme ich mir einen Stift und dann nehme ich mir ein Stück Papier und dann schreibe ich auf, schreibe ich die Worte. Was ist das Problem? Oder ich gehe und das Nachplotten habe ich jetzt in letzter Zeit sehr stark für mich entdeckt, dass ich mich halt hinsetze und nochmal gucke, okay, was will ich in dieser Geschichte, in dieser Szene jetzt eigentlich machen und was passiert als nächstes danach? Was auch daran liegt, dass ich mich gerade in einem Teil der Geschichte befinde, an dem ich sehr wenig geplottet habe, überraschenderweise. Also das kann auch daran liegen. Aber ja, Stift, Papier, schreiben, mir Fragen stellen und halt abchecken. Weiß ich, wo die Szene hinlaufen soll? Weiß ich, was die Leute wollen, wie es denen geht? Weiß ich, wo die... Was ich mit dieser Szene eigentlich aussagen will, was die für eine Funktion in der Geschichte hat. Weiß ich, wo die stattfinden soll? Findet die am richtigen Ort statt? Ist das alles? Passt das alles? Also diese ganzen Sachen gucke ich mir dann so nach und nach an. Und wenn ich dabei jetzt nicht wirklich was finde, lese ich mir halt nochmal so die letzten paar Szenen oder Kapitel oder so durch, und das ist dann meistens, ist das so ein bisschen nach Gefühl. Ich scroll dann so über den Dokumentenbaum im Binder von meinem Scrivener durch und dann ist irgendwo so, ja, okay, also ab hier habe ich Bock zu lesen. Und weiter dahinter interessiert's mich nicht, aber hier diese Szene da nochmal reinzugucken, interessiert mich. Und das ist dann meistens auch, also ich meine, ne, vielleicht würde ich auch noch was finden, wenn ich noch weiter nach hinten gehe, aber wenn ich da lese, wo ich mir denke, oh, die Szene möchte ich jetzt gerade lesen, da finde ich dann meistens einen Anhaltspunkt dafür, was das Problem ist oder wie ich es lösen kann. Genau, ja, das ist so meine Go-To-Lösungsherangehensweise, die ich verwende. Die funktioniert für mich. Bisher hat sie noch immer funktioniert.
Ja, also ich bin persönlich auch, also ich, ne, wie man ja weiß, wenn man unseren Podcast schon länger verfolgt, bin ich jetzt eher so ein Mensch, der sich, bis es gar nicht mehr anders geht, irgendwie den Listen und handschriftlichen Notizen verweigert. Weiß ich nicht, da muss, glaube ich, irgendwie, weil, ja, ich würde sagen, ich wollte jetzt gerade sagen, da müsste schon mein Haus brennen, aber das würde jetzt irgendwie nichts bringen. Da müsste man sich quasi mit der Pistole hinter mich stellen, damit das passiert, aber ich mache das dann halt eher so intern. So, mit mir aus. Aber ja, prinzipiell, also die meisten Schreibgründe, die ich so kenne, so die, ne, in Anführungsstrichen, Schreibblockade. Und ich möchte nochmal an der Stelle kurz darauf hinweisen, auch wenn so ein kleiner Tangent ist, dass wir zwar auch eine Folge gemacht haben zum Mythos Schreibblockade, wo wir halt aufdröseln, dass meistens, wenn man blockiert ist, hat das einen reellen Grund, an dem man arbeiten kann und man muss jetzt nicht irgendwie ne, so in Verzweiflung versinken und halt irgendwie Däumchen drehen, bis sich irgendwas von selber irgendwie löst, weil oft dauert das sehr lange oder es passiert vielleicht auch gar nicht. Trotzdem bin ich immer so ein bisschen genervt von so Leuten, die so, oh, der Bäcker hat ja auch keine Bäckerblockade. So, ja.
Also so ein Konditor.
Es klingt halt aber immer so ein bisschen so, als würdest du halt irgendwie sagen wollen, dass Schreiben wie Brötchen backen ist. Und das ist für mich jetzt nicht, weil ich habe da kein Rezept, das ich abarbeiten kann. Mhm. Und es ist halt immer sehr arg individuell und es kann an sehr vielen arg individuellen Stellen immer wieder hängen und das halt so zu entvalidieren, finde ich jetzt auch nicht so cool.
Ich meine, wenn du jetzt so eine kreative, backende Person bist, die irgendwie neue Rezepte erfindet, neue Arten Brot zu backen oder Konditor oder sowas in der Richtung, da bist du ja auch kreativ tätig und da kann es dann natürlich auch vorkommen, dass du irgendwie was probierst und es klappt nicht und du weißt nicht warum. Bist dann frustriert, also andererseits, ne, ist es ja in den darstellenden Künsten, ja gut, ne, da hast du auch das große Drama vom blockierten Schauspieler, der irgendwie, ja, und so, ich bin Künstler. Aber im Allgemeinen erwartet man da einfach, dass die Leute in der Lage sind, sich in die richtige Stimmung zu bringen, um dann auf die Bühne zu gehen und diesen Charakter glaubwürdig und einfühlsam darzustellen. Und so ist es halt auch beim Schreiben, dass man als Schriftstellerin die Möglichkeit hat, Strategien zu entwickeln, wie man sich in die Stimmung bringt zu schreiben und wie man seine Muse halt anruft und sagt so, hey, wollen wir nicht schreiben, komm doch mal vorbei. So, und die Muse dann, ja, juhu, weil das ist ihr Job und das ist, deshalb existiert sie und ja.
Ne, es scheint sich da auch wieder so ein bisschen rauszukristallisieren, dass es da so gegenteilige Extremcamps irgendwie zu geben scheint. Und ich finde das irgendwie manchmal so ein bisschen, anyway. Also wenn bei mir irgendwie was hakt, dann stelle ich meistens auch fest, dass das daran liegt, dass ich nicht so genau weiß, was die Szene, die ich da schreiben will, eigentlich tun soll. Das ist allerdings auch wieder so ein bisschen was Individuelles, was halt aus meinem sehr speziellen Mix von Plotting und Discovery Writing halt irgendwie entsteht, weil ich mir dann halt irgendwie so denke, so, ich bräuchte jetzt nochmal eine Szene, in der sich diese beiden Leute unterhalten. Das habe ich so im Gefühl, dass das so eine gute Idee wäre.
Ja, aber warum und worüber?
Ja, genau. Worum und worüber und wo überhaupt und wo sind die und was tun die dabei eigentlich? Aha. Ne, also du hast so ein bisschen das Gefühl, so für die Charakterentwicklung wäre es jetzt wichtig, dass sich diese beiden Leute unterhalten und deswegen steht dieser Plotpunkt in meinem Plot, also in meinem Outline. Ja. Und wenn ich dann das Pech habe, dass sich, ne, auch während ich halt irgendwie die vorausgehenden Szenen geschrieben habe, noch nicht so richtig rauskristallisiert hat, wie ich denn jetzt diese Charakterentwicklung dieser beiden Leute vorantreiben könnte in dieser Szene, wo sie sich unterhalten sollen, dann stehe ich da so ein bisschen vor dem weißen Blatt in meinem Kopf und denke mir,
Oder schreibst irgendwas und dann liest die Tine das Beta und sagt so, ist nette Szene, aber was wollen die Leute eigentlich?
Ja, das passiert auch. Manchmal lasse ich sie sich über irgendwas unterhalten und dann kommt das zurück so, ja, ne, das hatten wir ja letztens eher so. Ey, das ist voll der geile Ort, so eine Unterhaltung einzubauen, aber
genau. Es ist auch der richtige Zeitpunkt.
Es ist der richtige Zeitpunkt, für diese beiden Leute ein Gespräch zu führen. Das ist total sinnvoll an der Stelle. Nur über was sie sich tatsächlich unterhalten, ist totaler Mumpitz.
Genau. Was wollen die eigentlich? Was ist eigentlich ihr Problem? Gute Frage.
Ja, ne? Also, ja. Wie gesagt, manchmal weiß ich es nicht mal, nachdem ich es geschrieben habe. Das kommt auch vor, aber deswegen haben ja die Schreibgötter die Überarbeitung erfunden. Genau. Aber manchmal, ne, hakt es halt auch schon so ein bisschen an der Stelle, wo man sich dann denkt. Und da hilft es tatsächlich, sich so ein bisschen an diesen, ne, was soll diese Szene eigentlich? Was, was ist das? Was ist das, was da passiert? Aber was ist halt auch das, ne? Also was ist so das Gefühlserleben? So, wie gehen die Charaktere da rein? Wie kommen die Charaktere da raus? Was sind so die Konsequenzen? So, was tut das so im größeren Zusammenhang oder was soll das so im größeren Zusammenhang der Geschichte tun? Also einfach sich so von dieser Mikro- auf die Makroebene so ein bisschen vorzuarbeiten. Und das passiert in meinem Kopf jetzt wahrscheinlich weniger systematisch, als es auf einer Liste passieren würde. Mhm. Aber es ist meistens so, dass wenn ich lange genug wer, wie, was, warum gefragt habe, wir haben ja letztens eine ganze Folge gemacht zu den praktischen W-Fragen, die kann man auch auf einzelne Szenen anwenden, das muss man jetzt nicht nur für den ganzen Plot machen, dann komme ich irgendwann dahinter. Manchmal hilft es auch einfach, sich so ein bisschen, also das ist jetzt so mein Ding, weil ich halt sehr viel visualisiere, hilft es, sich so ein bisschen da rein zu versetzen, einfach sich so mal, keine Ahnung, spazieren zu gehen oder von mir aus irgendwie die Augen zuzumachen, sich im bequemen Sessel zu setzen oder so und einfach mal zu gucken, kann ich mir die Leute vorstellen in dieser Situation? Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich noch ein größeres Problem, weil dann weiß ich nämlich nicht mal, wie die da aussehen oder wo die da sind. Und daraus so ein bisschen abzuleiten, so, ja, okay, was weiß ich denn so über diese Szene schon? Mhm. Und ne, weiß ich zum Beispiel schon die Location? Okay, ich weiß schon, wer da ist. Ich weiß schon, wo die Leute sind. Bin ich ja schon mal ein Stück weiter. Und ich weiß schon, was die ungefähr tun. Also so körperlich tun sollen. Sitzen die? Stehen die? Laufen die hin und her? Springen die Springseil? Was auch immer. Ne, und sich dann halt so ein bisschen da lang zu hangeln. Das hilft auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall sehr. Manchmal dauert auch das so ein paar Tage. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich das irgendwie so alles so durchexerziere, dann kommt da auf jeden Fall ein Kuchen bei raus. So einfach funktioniert es halt leider meistens nicht. Mhm. Aber damit lässt sich zumindest für mich so diese Unterbrechungen aus Schreibgründen lassen sich so eigentlich relativ kurz gestalten, weil ich habe dann, während ich aktiv an der Lösung dieses Problems arbeite, auch nicht das Gefühl, dass ich eine Schreibpause mache.
Ja.
Das ist halt auch so dieses, da kommen wir gleich noch zu, ne, was halt so Produktivität und bla. Nur weil ich halt da wahrscheinlich irgendwie keinerlei Worte fabriziere in dieser Zeit oder vielleicht auch irgendwie nur so ein paar Notizen mache oder so, habe ich ja trotzdem nicht das Gefühl, ich hätte die Arbeit an meinem Projekt eingestellt. Ich habe halt nur kurzfristig das Formulieren der Szene hinten angestellt, bis ich halt weiß, was ich eigentlich erzählen will.
Ja.
Na, das ist dann halt auch so ein bisschen so eine Mindset-Geschichte.
Ja, also mir ist es, ich habe halt das Aufschreiben von Hand auf dem Block hilft mir halt, da einen Überblick zu kriegen. Weil wenn ich das nur im Kopf mache, kommt mir das sehr schnell sehr überwältigend vor. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt nicht gut Kopfrechnen kann, ist, dass es mir schwer fällt, mehrere Items gleichzeitig in meinem Kopf zu halten. Bei Zahlen ist es noch schwieriger als bei irgendwie anderen Dingen, aber mein Prozessor, mein Arbeitsspeicher ist einfach da sehr schnell voll und dann fühlt es sich total überwältigend und chaotisch und unüberschaubar an, und das dann einfach aufs Papier zu schreiben, hilft, den Überblick zu kriegen und zu sehen, ah, okay, das sind ja irgendwie nur an sich nur 7 Sachen, weil während ich Dinge aufschreibe, denke ich sie nochmal anders. Und deshalb, ja, das ist für mich so fast magisch. Also es ist überaus selten, dass ich mal wirklich Seiten und Seiten und Seiten damit zubringe, an einer Lösung für ein Problem rumzukritzeln. Meistens ist das, wenn ich fange nur an, die Frage zu schreiben, da fällt mir die Antwort schon ein.
Hm.
Oder ich fange an, irgendwie die Frage zu schreiben, dann fällt mir auf, welche Frage die tatsächlich ist, die ich eigentlich stellen müsste. Und dann geht's schon wieder weiter. Also das ist fast magisch bei mir. Das ist
It's magic!
Genau, das ist etwas, das ich sehr, wo ich mich sehr drüber freue, dass diese Methode so gut funktioniert.
Mhm.
So, genau. Ja,
Ja, dann haben wir jetzt noch den letzten Punkt. Was passiert, wenn das alles nicht funktioniert?
Genau. Vielleicht liegt es am Projekt.
Es kann tatsächlich am Projekt liegen. Ich meine, wir haben das tatsächlich deswegen als letzten Punkt und auch nur unter Vorbehalt mit aufgenommen, weil man natürlich erstmal wahrscheinlich alle anderen Wege und Mittel ausprobieren möchte. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Aber wir haben halt in unserer Folge Tod des Buches auch darüber schon mal gesprochen. Es gibt halt so Situationen, in denen man sich irgendwann fragen muss, habe ich vielleicht deswegen keinen Bock auf dieses Projekt, weil es halt vielleicht einfach nur nicht das richtige Projekt ist. Oder weil es vielleicht nicht das richtige Projekt in dieser Situation ist. Das kann ja auch sein.
Oder weil es einfach nicht funktioniert.
Weil mir noch nicht, weil da halt so viele Plotholes drin sind, dass ich eigentlich das ganze Ding nochmal einreißen und nochmal neu anfangen müsste. Mhm. Aber da halt gerade keine Kapazitäten zu habe oder da einfach gerade keinen Bock drauf habe. Ich würde jetzt sagen, wir müssen jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was wir in der früheren Folge dazu gesagt haben. Es ist halt, ne, unter Vorbehalt, weil wie gesagt, viele Schreibprobleme oder viele Motivationstiefs können sich halt sehr dramatisch anfühlen oder sehr überwältigend anfühlen.
Vor allem, wenn man noch nicht so lange schreibt und noch nicht so oft die Erfahrung gemacht hat, dass man da wieder rauskommt und noch nicht so wirklich die Strategien dazu hat.
Na, und wenn man jetzt jedes Mal gleich irgendwie das ganze Projekt in Frage stellen würde, deswegen, dann würde wahrscheinlich nie jemand irgendwie jemals irgendwas fertig schreiben.
Wobei, ne, hast du doch diesen einen Spezi auf YouTube, die irgendwie erzählt, so ja, und jetzt schreibe ich aber ein anderes Projekt und irgendwie die 5000 Mal das komplette Projekt quasi umgestoßen hat.
Ja, ich meine, wenn einem das Spaß macht, kann man das auch machen, aber ich fände es irgendwann so ein bisschen langweilig.
Deiner Erzählung nach schien es sie jetzt auch nicht so wirklich glücklich zu machen. Oder es schien sie glücklich zu machen, wenn sie dann das Gefühl hatte, das Problem gelöst zu haben und dann gleich wieder in das nächste reingerannt und war wieder unglücklich.
Ja, wie gesagt, ich würde halt sagen, man muss das unter Vorbehalt sehen, weil ich wäre prinzipiell eigentlich immer so ein bisschen auf der Schiene, jedes Problem ist lösbar. Mhm. Das würde ich theoretisch auch so verteidigen. Die Sache ist halt nur, nicht jedes Problem ist einfach oder ad hoc lösbar.
Ja, ne? Und für manche Probleme muss man, das habe ich jetzt bei dem im vorherigen Punkt noch so ein bisschen vergessen, aber dass man sich halt auch hinsetzt und wirklich alle Dinge hinterfragt. Wenn du so eine Szene hast und du hast sie irgendwie zur Hälfte geschrieben und dann rennst du in das Problem rein und es geht nicht weiter und es funktioniert irgendwie alles nicht, dann wirklich zu fragen, brauche ich diese Szene überhaupt? Muss diese Szene da stattfinden, wo sie jetzt stattfindet? Müssen die Leute das wirklich so sagen oder geht das auch anders? Muss das wirklich ein Dialog sein oder kann das ein Monolog sein? Oder muss ich das jetzt wirklich direkt erzählen oder kann ich das auch rückblickend zusammenfassen machen? Mhm. Und muss da dieser Aspekt jetzt wirklich in diese Szene rein oder passt der nicht besser in eine andere? Und so, also wirklich radikal zu hinterfragen und das so nach und nach auseinanderzunehmen und sich die einzelnen Bestandteile anzugucken und wirklich zu überlegen, muss das so sein, wie das ist, oder funktioniert es besser, wenn es anders ist? Mhm. So.
Ja, aber ne, wie gesagt, irgendwann an irgendeinem Punkt, wenn man sich eingestehen muss, dass man alles versucht hat, ist es vielleicht auch einfach an der Zeit, mal zu hinterfragen, ist das vielleicht nicht die Geschichte, die ich gerade schreiben sollte. Das ist ja, das heißt ja nicht, dass man die auf ewig irgendwie verbrennen muss oder so. Ne? Es kann ja einfach auch sein, dass halt, ne, also entweder in der Geschichte selber, ne, man hat halt irgendwie der Story-Arc oder der Plot-Arc, den man sich so überlegt hat, der funktioniert so einfach nicht. Aber man kommt halt irgendwie zum Verrecken nicht auf die fehlende Idee oder es sind vielleicht einfach noch zu wenig Ideen. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, ne? So Ideensammlungen und so. Man hat halt einfach noch nicht genug gesammelt und könnte einfach irgendwie zwischendurch jetzt mal wieder was anderes machen und das nochmal zurückstellen. Oder es kann ja auch Lebensgründe haben, ne? Wenn ich halt gerade irgendwie feststelle, okay, ich habe jetzt hier die Geschichte angefangen, wo es irgendwie, keine Ahnung, um ganz furchtbar dysfunktionale Leute geht und jetzt geht halt irgendwie gerade in meiner Familie selber irgendwie der alles den Bach runter. Mhm. Oder keine Ahnung, ich habe halt irgendwie eine Geschichte mir überlegt, wo halt, keine Ahnung, wo halt ein Plotpunkt ist, dass einer der Companions stirbt, aber ich habe halt gerade aus familiären Gründen überhaupt keine Kapazitäten mehr, mich mit Tod und Trauer zu beschäftigen, kann ja mal vorkommen, dann ist das überhaupt nicht schlimm zu sagen, okay, dieses Projekt muss ich jetzt erstmal pausieren für, weiß ich nicht wie lange, wie auch immer lange es dauert. Das heißt ja nicht, dass man nicht in der Zwischenzeit irgendwie sich mit anderen Projekten beschäftigen kann, die einem Spaß machen.
Genau. So ist das. Wir haben jetzt schon, wir haben intrinsische Motivation so ein bisschen angedeutet, ne? Weil es ging bei allen Punkten darum, stand nie außer in Frage, ob man weiterschreiben will, dass man da Lust zu hat und dass man das gerne möchte und man das tut, weil es einem Spaß macht und so. Aber das reicht ja nicht, unbedingt nicht immer. Beziehungsweise manche Leute hast du behauptet, ich glaube dir das jetzt einfach mal, manche Leute haben einfach trotzdem Probleme, sich zu motivieren. Und ich meine, naja, ich muss sagen, ich kenne es. Ich kenne es doch. Also als ich akuter krank war, war das schon so, dass ich unglaublich hatte Lust zu haben zu schreiben. Ich hatte nur überhaupt keinen Bock zu schreiben. Das war halt dann durch meine Depression begründet, aber ja. Ich kenne das mit der fehlenden intrinsischen Motivation dann schon. Nur, dass mir extrinsische Motivation halt in keiner Weise weiterhilft, sondern ich fühle mich von extrinsischer Motivation. Also extrinsische, für mich gibt es nur extrinsische Demotivation, würde ich sagen. Extrinsische Motivation funktioniert überhaupt nicht. Aber ja.
Ja, das ist jedenfalls unser letzter Punkt, falls man es noch nicht gemerkt hat. Motivation steht hier. Wie man sich nach längeren oder kürzeren Pausen wieder motiviert. Lustigerweise ist es ja so, dass so dieses gewisse Gefühl von Widerstand, so dieses gewisse Gefühl von so einer Hürde, die man erstmal überspringen muss, bevor es halt dann wieder läuft, wird ja auch, also habe ich immer mal wieder, egal wie kurz oder lang halt irgendwie die Schreibpause war, dass man halt sich so denkt, so, ach, eigentlich weiß ich, was ich jetzt schreiben will, aber ich müsste mich jetzt halt nur hinsetzen und anfangen. Mhm. Und das denkt man sich dann den ganzen Tag. So, ich müsste mich jetzt eigentlich nur hinsetzen und anfangen. Irgendwie tue ich es aber nicht.
Wobei ich sagen muss, manchmal gehört das so bei mir zum Prozess. Also ich hatte das jetzt schon länger nicht mehr, aber ich hatte eine ganze Zeit lang, wo es häufig so war, dass ich eigentlich wusste, was ich schreiben will und mir dachte, okay, ich setze mich dann jetzt hin, aber habe mich dann mit allen möglichen Dingen, beziehungsweise hatte erst noch Lust, andere Sachen zu machen. Und es war dann auch einfach so, dass die Szene einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht hat, so in meinem Hintergrundprocessing vor sich hin zu marinieren. Und mein Unterbewusstes hat das irgendwie, war sich darüber im Klaren und hat dann halt mir irgendwie so, nee, mach mal noch hier irgendwie was, so, ja, guck, irgendwie nochmal so einen Ball geworfen und gesagt, da, hol's. Und ich hatte so, ja, um mich davon abzulenken, dass da irgendwie das Squirrel sitzt, das ich eigentlich jagen möchte. So, und ja, eine Zeit lang war das auch, dass ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe und dann habe ich erstmal irgendwie auf YouTube rumgeglotzt, bis mir YouTube zu langweilig wurde, weil ich dringend schreiben wollte. Das ist ja auch nochmal so was, eigentlich hört man so die gegenteilige Geschichte, dass man sich hinsetzt, eigentlich hat man Lust zu schreiben, aber dann guckt man sich dieses YouTube-Video an und irgendwann versackt man da drin und hat dann keinen Bock mehr, irgendwie was zu machen. Bei mir ist das zum Teil umgekehrt.
Nee, ja. Also ich kann schon in so Prokrastinationslöcher fallen. Das ist einfach so ein innerer Schweinehund. Das, ne, manchmal ist es auch, das, stehe ich auch so. Manchmal ist es auch einfach Faulheit. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt das Pfeil aufmachen würde und ich würde einfach mal den ersten Satz schreiben, dann wird das von da aus laufen. Mhm. Das ist okay. Aber sich dazu zu überwinden, ist so tagesformabhängig, dann echt so ein, das kann natürlich auch irgendwie damit zusammenhängen, wie so die Tagesform an sich ist. Ne? Das hat dann halt wieder, das ist dann wieder so dieses Lebens- versus Schreibgrund. Vielleicht liegt es daran, dass die Szene, die man als nächstes schreibt, irgendwie nicht so toll ist oder man da nicht so Bock drauf hat. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass man irgendwie müde ist und halt irgendwie einfach nicht gut geschlafen hat oder einfach mal so einen faulen Tag hat, wo man einfach lieber irgendwie bei YouTube versacken würde. Mhm. Prinzipiell glaube ich, ne, zurück zum Anfang der Folge, prinzipiell wird das, glaube ich, erst ein Problem, wenn man sich dabei schlecht fühlt irgendwann. Ne, also wenn man tatsächlich das Gefühl hat, ich habe jetzt irgendwie so viel Zeit vertrödelt, dass ich irgendwie gar nicht mehr zum Schreiben komme und das finde ich gerade irgendwie blöd. Oder das macht mich gerade irgendwie traurig. Für mich ist die intrinsische Motivation insofern, dass ja, irgendwann werde ich auch unzufrieden und irgendwann trete ich mich dann auch selber in den Hintern oder mein Sensor macht das für mich und erinnert mich daran, dass ich nicht nur sinnlos Luft wegatmen sollte auf diesem Planeten. aber es ist halt manchmal, also ich bin so eine Mischform, glaube ich. Also weil manchmal ist das mit der extrinsischen Motivation in solchen Momenten halt auch ganz nett.
Da brauchst du dann ein Glitzersternchen, das du dir aufbringst.
Ja, da braucht man so Glitzersternchen oder einfach Schokoriegel. Mal, ne, einfach mal so dieses irgendwie bei Twitter oder im Forum oder sowas irgendwie hinzugehen und festzulegen, okay, heute will ich das und das machen. Mhm. Und dann einfach sich nicht die Blöße geben zu wollen, zu sagen, ja, habe ich aber nicht.
Genau, das ist die extrinsische Motivation, weil es gibt die extrinsische Motivation, die einen hinter sich herzieht, so wie irgendwie, wenn ich so und so viele Worte geschrieben habe, kriege ich ein Glitzersternchen für mein Notizbuch. Und dann gibt es die extrinsische Motivation, die einen von hinten anschiebt. Das ist so das Gefühl, dass einem die Twitter-Follower im Nacken sitzen und wissen, wenn man seinen Plan doch nicht so umgesetzt hat.
Ja, wie gesagt, manchmal finde ich das nervig, aber manchmal finde ich es halt auch gut. Ich meine, man muss sich ja nicht irgendwie, ne, das ist ja kein Team A gegen Team B. Man kann sich ja tagesformabhängig irgendwie, und ich, scheinbar brauche ich sämtliche Motivation. alle Motivation, die es gibt, brauche ich, nehme ich. Und dann muss man halt irgendwie einfach so ein bisschen das Gespür dafür entwickeln, was funktioniert am besten und wo kommt man vor allen Dingen nicht in die Bredouille, sich halt irgendwie zu überarbeiten oder zu überfordern oder halt irgendwie so sich durch lauter Erwartungsdruck irgendwie in so eine Selbstzweifelspirale reinzubuxieren, weil zum Burnout haben wir ja auch eine eigene Folge gemacht.
Das haben wir in der Tat.
Und das kann sowohl bei intrinsischer als auch bei extrinsischer Motivation tatsächlich passieren. Ja. Weil selbst wenn du dich nur intrinsisch motivierst, ne, also ich kann da aus leidvoller Erfahrung sprechen, du kannst auch so einen inneren Drill Sergeant haben, dem es total egal ist, wie es dir gerade geht und der halt irgendwie darauf gedrillt ist, dir halt einzureden, dass wenn du nicht, dann bist du einfach, ne, verschwendeter Lebensraum.
Das ist aber jetzt dann eine ganz, 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 ganz negative Art der von intrinsischer Motivation. Ich dachte,
das ist der intrinsische Erwartungsdruck. Das war ja das.
Genau. Ne, ah, okay.
Das war so mein Punkt.
Ah, weil, du bist schon bei dem nächsten Punkt. Okay.
Ja, das war jetzt so ein bisschen meine Überleitung. Ne?
Ja, ich wollte noch, weil.
Ja, ich mach das noch kurz zu Ende und dann darfst du auch zurück, aber das war halt so der Punkt. Ne, dass man halt ausklamüsern muss, oder dass ich ausklamüsern muss, weil, wie gesagt, ich bin so ein Mischtyp, wie meine Tagesform gerade ist und welche Art von Motivation gerade in diesem Moment für mich die richtige ist, um halt mich nicht in so einen Erwartungsdruck-Burnout reinzubuxieren. Und da wollte ich halt nur kurz darauf hinweisen, dass sich von extrinsischer Motivation fernzuhalten, ist noch kein Allheilmittel gegen Erwartungsdruck-Burnout. Das kann man doch selber fabrizieren. Das war jetzt mehr so mein Punkt.
Ja, also ich hatte das intrinsisch motivierte Burnout hatte ich schon auch, aber einfach, weil meine Energiereserven geringer waren als meine Inspiration. Also ich hätte so viel, so die ganze Zeit so viel schreiben können. Und es ist auch, also es ist häufig so, dass ich schreibe und dann irgendwann ist so, okay, jetzt reicht's. Dann bis dahin ist irgendwie die Geschichte, die Szene weit genug gediehen. Bis dahin konnte ich schreiben und über den Rest muss ich erst nochmal nachdenken. Und dann ist so, ja, okay, es ist vorbei für den Tag oder geht's vom Schreiben, vom tatsächlichen Schreiben, Buchstaben auf Papier oder auf den Monitor bringen, ins mentale Schreiben über. Aber ich hatte halt so viel Bock und so viele Ideen und nicht genügend Energie, um das alles umzusetzen. Und da kommt das halt her mit der Schreibpause, weil ich mich wirklich dazu zwingen musste, eine Pause zu machen und mich nicht zu überarbeiten. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann habe ich halt gearbeitet, bis ich so durch war, dass ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich halt so lange Pause gemacht, bis ich mich wieder erholt hatte. Und dann habe ich wieder so lange gearbeitet, bis es gar nicht mehr ging. Und das war halt so nicht wirklich nachhaltig. Und habe dann eben mal geguckt, okay, wie viele Tage kann ich am Stück arbeiten, ohne dass ich an meine Grenze komme. Und wie viele Stunden oder wie viele Arbeitsrunden von 20 bis 30 Minuten kann ich am Tag machen, ohne dass ich mich langfristig überarbeite. Und das habe ich mir halt als Grenze gesetzt. Also ich mache an einem Tag, an dem ich arbeite, maximal 3 Runden. Wenn ich danach noch weiterschreiben könnte, was vorkommt, dann habe ich halt Pech gehabt, weil dann sind die 3 Runden rum. Und dann ist erstmal gut für den Tag und dann, ja, muss ich halt weinen und traurig sein. Und so ist das dann aber, weil wenn ich dann weiterarbeiten würde, könnte ich am nächsten Tag das vergessen mit dem Arbeiten und dann wäre ich am nächsten Tag traurig und müsste weinen und so. Und so weiß ich wenigstens, warum ich traurig bin und weine und ärgere mich nicht noch darüber, sondern kann mir sagen so, ja, okay, das ist jetzt doof. Aber dafür kannst du dann morgen wieder arbeiten und bist morgen wieder frisch und erholt und alles. Und das ist doch toll. Mhm. Und ja, ich meine, an den meisten Tagen schreibe ich auch nur 2 oder eine Runde, weil ich einfach nicht mehr Material habe, weil ich sehr schnell tippen kann. Und es ist einfach, ja, manche Szenen entwickeln sich halt einfach langsam und dann ist halt nicht so viel. Aber das sind halt die Grenzen, die ich mir gesteckt habe, die ich meiner intrinsischen Motivation stecken musste, weil einfach mein Akku ist nicht so der beste und den muss man halt schonen und da muss man mit seinen Ressourcen haushalten. Und ja, also das ist so der positive intrinsische Burnout. Also, weißt du, wie so ein Hund, den du hinterm Bällchen herrennen lässt und der rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und eigentlich ist er irgendwie, fällt er dann immer zur Seite rum und dann wirfst du das Bällchen wieder und er rennt weiter, weil er nicht genügend Kontrolle hat, um sich irgendwie davon abzuhalten, diesem Ball hinterher zu rennen. Aber eigentlich ist er völlig erledigt und kann nicht mehr. So war ich.
Also, wie gesagt, ne, intrinsische Motivation kann genauso tricky sein wie extrinsische. Das ist genau. Also ne, Gruppenzwang ist nicht das Einzige, was dich fertig machen kann. Das kann man auch selber machen.
Genau.
Das ist dann ja überhaupt. Ne, wir hatten und das war so unser letzter Punkt, dem ich jetzt einfach schon mal ganz frech vorgegriffen habe. Man sollte sich halt auch, wenn es ums Thema Schreibpausen geht, nicht so sehr in diesen Erwartungsdruck, dieses Produktivität, komme was wolle, Mindset irgendwie reinzwängen lassen. Ich meine, es gibt halt Leute offensichtlich, die keine größeren Schreibpausen machen wollen oder können und die halt irgendwie dann im Zweifelsfall einfach ihre Rohfassung, komme was wolle, halt irgendwie runterreißen. Ja, wenn man das möchte, kann man das durchaus machen.
Ja.
Ich verweigere mich halt nur aus Prinzip, weil ich gerne ein Querulant bin, aber auch, weil ich denke, dass es nicht sinnvoll ist, dieser Einstellung, dass das die einzige Art und Weise ist, wie man Produktivität definiert, weil das ist, ja, du hast dann ganz viele Worte produziert, aber auf, ne, also zum einen.
Welchen Preis?
Zum einen für welchen Preis, ganz im Ernst, weil, wie gesagt, ne, Burnout ist ein Ding. Mhm. Zum anderen, ja, also bei mir wäre das so, Dinge für die Tonne zu produzieren, von denen ich genau weiß, dass sie irgendwie nicht das sind, was ich eigentlich gerne gerade schreiben würde, weil ich gar keine Zeit hatte, das zu durchdenken, demotiviert mich. Da mache ich lieber irgendwie ein paar Tage Pause und mache das irgendwie auf meine Art und Weise, auch wenn es dann halt länger dauert. Und wenn es halt ab und zu einfach nicht geht und einfach ab und zu so eine Pause notwendig ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das auch kein Grund, gleich an der Daseinsberechtigung zu zweifeln. Es gibt halt so Leute, die tun mir dann immer, also die tun mir leid in dem Sinne, dass ich sie gerne irgendwie mal in den Arm nehmen und drücken würde, die dann halt bei Twitter irgendwie schreiben so, oh, ich habe jetzt schon seit 3 Wochen nicht geschrieben, bin ich überhaupt noch irgendwie, ne, berechtigt, mich irgendwie Autor zu nennen, bla. Und ich mir denke, ja, natürlich.
Klar. Es ist ja auch so, dass das Selbstzweifel und Erwartungsdruck und sowas dazu führen können, dass man überhaupt erst Schreiben unterbricht. Mhm. Weil man irgendwie von den Erwartungen, die man so an sich selber hat oder die, von denen man glaubt, dass andere sie an einen haben und wo man denkt, kann ich das überhaupt alles erfüllen, weil das einen einfach total paralysiert. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie von der leeren Seite paralysiert sind und denen das Angst macht und wo dann, ja, das dicht macht, so als Selbstschutz, weil wenn ich gar nichts schreibe, dann kann ich wenigstens beim Schreiben nicht verzweifeln, nicht scheitern am Schreiben selber, sondern scheitere schon vorher und dann ist das Schreiben irgendwie in Sicherheit, weil ich habe es ja nicht mal versucht und so. Also das kann auch ein Grund sein für eine ein Lebensgrund im Grunde, so ein interner Lebensgrund. Und da hilft es halt auch einfach massiv den Druck rauszunehmen dann und zu sagen so, ja, ich schreibe halt für mich und das muss nicht gut sein und es kann ruhig scheiße sein und da gibt's auch Videos und Artikel und so mit Tipps, wie man über den eigenen Perfektionismus so ein bisschen hinauswachsen kann und feststellen, dass niemand Perfektionismus erwartet, außer man selber. Und dass eigentlich niemand von dir irgendwie erwartet, irgendwas zu schreiben, so im Allgemeinen, außer du selber. Und da so dann, ja, den Kopf frei zu kriegen, kann zu helfen. Aber auch wenn man aus anderen Gründen eine Schreibpause macht, kann, ja, wie du gesagt hast, können dann Selbstzweifel und Erwartungsdruck kommen, dass man denkt so, jetzt habe ich so lange nicht geschrieben, bin ich überhaupt Autorin und was denken irgendwie meine Fans oder meine Twitter-Follower und meine YouTube-Follower, was denken die von mir, dass ich irgendwie jetzt seit Wochen schon nicht mehr Updates posten konnte, was ich alles Tolles geschrieben habe. Kann einen dann so ein bisschen dazu drängen, zu versuchen, wieder zu schreiben, obwohl es einfach noch nicht an der Zeit ist und obwohl man einfach noch zu viele andere Sachen um die Ohren hat oder das Problem halt einfach noch nicht gelöst hat und so. Und das, ja, Selbstzweifel und Erwartungsdruck sind, das als Antrieb zu nehmen, um irgendwas zu tun oder nicht zu tun, ist selten eine hilfreiche Sache.
Mhm.
Ja, das war so mein Punkt an der Stelle.
Ja. Ja. Dem würde ich unumwunden zustimmen.
Danke.
Bitte.
Soll ich mir dann jetzt ein Schlusswort ausdenken?
Das könntest du tun.
Es war jetzt so mehr so die Frage, ob du noch was zu sagen hast oder ob wir damit fertig sind.
Nee, ich denke, also wie gesagt, Motivation ist halt ein schwieriger Punkt, weil was für den einen motivierend ist, ist für den anderen irgendwie totaler Krampf und umgekehrt.
Ja.
Von daher würde ich jetzt denken, haben wir jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wer noch andere Ideen beisteuern möchte, könnte das ja in den Kommentaren gerne tun.
Genau.
Da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja, nee, extrinsische Motivation, das funktioniert für mich einfach nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss was, dann habe ich erst recht keinen Bock.
Kleiner Rebell, du.
Ja, nee, ich weiß nicht. Das ist halt das ist halt so ein Maßstab, der von außen kommt. Und ich bin einfach jemand, bei mir sind die Dinge sehr tagesformabhängig. Ich bin super empfindlich. Einfach dadurch, dass ich halt einfach einen Ratsch an der Kappe habe. Posttraumatische Belastungsstörung, Depression, Angststörung, diesen ganzen Spaß. Und dann irgendwie so einen Nagel in die Wand zu schlagen und zu sagen, okay, jetzt ne, ganz hoch oben in die Wand zu schlagen und zu sagen, so okay, ich muss jetzt so hoch springen, bis ich an diesen Nagel rankomme. Das ist einfach, wenn ich an dem Tag einfach so einen Mühlstein um den Hals hängen habe, ist das vollkommener Unsinn und bringt überhaupt nichts, da diesen Nagel in die Wand zu kloppen. So. Sondern ich hab halt einen Stift in der Hand und spring halt so hoch und da, wo ich hochkomme, da mache ich halt den Strich und sag, da, guck, bis da bin ich gesprungen.
Ja.
Und das ist halt okay. Am einen Tag so und am anderen Tag so und ja. Genau. Schlusswort.
Ja.
Schlusswort. Ja, es gibt das Schreiben und dann gibt es das Leben, das noch so drumherum passiert und sich für das Schreiben im Allgemeinen eher weniger interessiert. Und dafür, wie du gerne lieber arbeiten würdest, weil Gründe, kapitalistisches System, arbeiten müssen, Hunde, Kinder, Verwandte, Wohnung, Zeug. Und da denke ich mal, muss man so ein bisschen mit dem Flow gehen und gucken, was funktioniert. Und wenn man dann rauskommt und länger nicht schreiben muss, kann, bedeutet das nicht, dass man nie wieder schreiben wird, sondern da geht man dann halt auch mit dem Flow und guckt so, okay, was brauche ich jetzt, damit ich wieder schreiben kann? Was steht mir noch im Weg? Was ist die Hürde? Und dann so ein bisschen an den Beinchen dieser Hürde sägen, bis sie umkippt und man ganz bequem drüber spazieren kann.
Genau. Und dann im Zweifelsfall noch irgendwie das Bein abbrechen und nach jemandem werfen, der einem irgendwie an den Karren fahren will.
Genau. Die Hürde als Waffe.
Die Hürde als Waffe. Ich will jetzt nicht zur Gewalt aufrufen. Das war jetzt alles nur Metaphor.
I encourage violence.
Ja, nee. Anyway, genau. Ich erzähl noch mal, was wir nächste Folge machen, ne?
Ja.
Ja, nächste Folge wird total spannend. Weil nächste Folge reden wir über Spannung.
Genau. Spannung versus Interesse. Oh ja.
Ja, wie man so eine Geschichte spannend gestaltet. Ich meine, ist natürlich auch jetzt wieder so ein bisschen subjektiv verbrämt, also wie man eine Geschichte für uns spannend gestaltet, aber auch so ein paar Überlegungen dazu, welche Spannungsmittel wir so ein bisschen overused finden und vielleicht auch nicht mehr so richtig wirksam deswegen. Ich habe ein wunderschönes Beispiel aus einem Buch, das ich letztens las, wo mir tatsächlich ein Satz, der nicht mal 10 Worte hatte, für einen halben Tag die Laune so verhagelt hat, dass ich 10 verschiedenen Leuten davon vorjammern musste.
Oh, war ich einer davon?
Foreshadowing. Ja, weiß ich nicht. Kann sein, dass nicht. Dann kannst du ganz spontan reagieren. Foreshadowing, ich sag es euch. Foreshadowing als Spannungsaufbau kann funktionieren, kann aber auch ganz furchtbar in die Hose gehen. Das erzähle ich euch jedenfalls in der nächsten Folge. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, weil ich werde motzen.
Juhu, ich auch.
Bis dahin.
Ciao, ciao.